Ich freue mich, dass ich heute in Ihrer Gemeinde sein darf. Das ist für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Ich war ja 40 Jahre im Gemeindedienst tätig. Es war auch schön, vorhin jemanden von Zitzischhausen zu treffen. Da habe ich vor über 40 Jahren mal eine Evangelisation gehalten und so schöne Beziehungen auch zu vielen Orten hier in der Gegend, Köngen drüben. Das war immer ganz besonders schön in der Gemeinde mit den Gesprächen, mit den Hausbesuchen. Wenn man mit Menschen geredet hat und dann erlebt hat die Nöte und dann entdeckt hat, wie das Wort Gottes die richtige Antwort gibt. Ich möchte Ihnen das einfach vorher noch einmal sagen. Wenn ich jetzt zu verschiedenen Diensten herumkomme, schönste Dienste, die ich im Moment habe, vor ein paar Sonntagen im großen Hochsicherheitstrakt von Bruchsal. Wenn dort die Lebenslänglichen kommen und man Gottesdienst hat, ich denke immer wieder, oder in Justizvollzugsanstalt Heimsheim im Bibelkreis, mittwochs 30 bis 50 Männer, und da ist plötzlich so eine andere Atmosphäre, wo Menschen über ihre Not und über ihre Schuld reden. Wenn man jemanden fragt, wann kommst du frei? Dann sagt er, wenn ich Gnade bekomme, bin ich 74. Wenn man die Geschichten hört, wie man hineingerutscht ist. Das Herrliche, dass Jesus alle Nöte des Lebens löst. Ich darf das noch sagen, der Leiter hat mich gewählt und noch vorher darauf hinweisen, auch von meinen Tätigkeiten, dass er war bei mir in der Mission immer auch gerne tätig, Hilfe für Brüder und die Fachkräfte international, die Dienste in aller Welt. Wir haben drüben ein paar Büchlein mitgebracht, wo wir, meine Frau und ich, beschrieben haben, wie das sich im Leben immer gespiegelt hat. In der größten Not hat man am tiefsten das Evangelium von Jesus begriffen. Wie Sie das erleben können bei den ganz bekannten Liedern, wie das immer wieder war, oder in Lebenskrisen. Da drüben ist auch ein Buch, das gibt es zurzeit nicht mehr im Verlag. Bei Jesus hat er das Leben, das wird zum halben Preis noch angeboten. Das sind die letzten Exemplare, ein Andachtsbuch, eine Bibellese für jeden Tag. Das sind so die Dinge, die ich nur vorneweg sagen wollte. Und nun habe ich ausgewählt heute als Predigtext Offenbarung 5. Ein ganz wunderbarer Osterbericht. Und zwar in der Offenbarung des Johannes, da kommen die Sendschreiben an die Gemeinden in der heutigen Türkei, die kleinasiatischen Gemeinden, dann Kapitel 4, sieht Johannes plötzlich durch einen Spalt in die ewige Welt Gottes hinein und dort im Kapitel 5 lesen wir. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, eine Buchrolle, beschrieben, innen und außen versiegelt mit sieben Siegeln. Ein Buch mit sieben Siegeln ist ja sprichwörtlich bei uns noch gebraucht. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten sprach zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Wenn wir heute unsere Computer benutzen, dann haben wir lauter Begriffe, die für einen Nichtfachmann ein wenig schlecht zu verstehen sind. Da gibt es einen Code eingegeben und da hat man einen Chip und was alles mögliche, einen Input. In der Bibel ist nicht ganz so schwierig wie beim Computer, aber die Begriffe haben eine ganz wunderbare bildhaften Hintergrund. Wir kommen noch mal drauf, aber gerade offenbar sind es immer biblische Bezüge. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Das könnte jeder Jude vom Pascha feiern. Das Lamm, das geschlachtet wurde und in der Pascha-Nacht von der ganzen Familie dort verzehrt wurde. Das Lamm, das stirbt in der Bedrohung durch den Tod. Wie geschlachtet, wie erwürgt. Es hatte 7 Hörner, Zeichen seiner Macht, und 7 Augen, Zeichen seiner Weisheit. Das sind die 7 Geister Gottes gesandt in alle Lande. Und es, dieses Lamm, kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und an jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Schön, dass unsere Gebete hindurchdringen bis dort zum Thron Gottes. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Ganz wunderbar, wie wir in diesen Tagen erleben, wie überall in der Welt, unter allen Nationen, heute eine Jesusgemeinde gibt, oft nur im Untergrund, in Saudi-Arabien, dem schlimmsten Land der Verfolgung der Christengemeinde, Nordkorea, Laos, Kambodscha, Islamländer. Und dort wird er angebetet, Jesus der Gekreuzigte. Und du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel 1000 mal 1000. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Gestalten sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Vor wenigen Tagen ist das schreckliche Schiffsunglück passiert im Hafen der griechischen Insel Santorin. Sie haben das ja alle verfolgt. Und man fragt sich nur, wie das passieren konnte, wie so ein großes Hochseeschiff da auf das Riff aufläuft. Ich war noch nie dort, es muss eine tolle Kulisse sein, diese steilen Felswände, die aus dem, fast gerade aus dem Meer herausragen. Und da muss der Kapitän und sein Steuermann und die Offiziere müssen übersehen haben, was wir alle wissen, dass auf jeder noch so schlechten Karte ein Riff aufgezeichnet ist. Und das Schiff läuft gegen dieses Riff, und es war noch ein Glück, dass nicht mehr Leute umgekommen sind bei dieser Evakuierung. Santorin. Und wenn Sie ein wenig nordöstlich von Santorin weitergehen, in der griechischen Ägäis, kommen Sie zur Insel Patmos. Und dort wurde vor 1900 Jahren der letzte überlebende Jesus-Jünger namens Johannes in einem Strafarbeitslager eingewiesen und dort einer grausamen Folterung unterzogen, furchtbar schikaniert. Der römische Kaiser traute sich nicht, diesen wirklichen mutigen Zeugen, der schon über 90 war, umzubringen, wie er es mit vielen anderen Christen damals gemacht hat. Das war die große Verfolgung des Domitian. Domitian hat alle noch getoppt, die vor ihm waren. Wir kennen ja den Nero, der die Christen schon den Löwen vorgeworfen hat. Aber Domitian war der grausamste und der schlimmste und übrigens der erste unter den römischen Kaisern, der den Wahn der Selbstbehauptung des Menschen, ich bin der Größte, noch auf eine einsame Spitze trieb. Das ist ja die Ursünde durch die Welt hindurch, dass Menschen meinen, sie seien der Mittelpunkt der Welt. Und Domitian hat selber gesagt: Ich, Gott, der Herr. Das hat vor ihm noch niemand gewagt. Viele moderne Menschen meinen das und sagen das auch. Ich bin der Letzte und ich bestimme über mein Leben, was gilt und so. Domitian, wir kennen ihn übrigens, Das war der Erbauer des Limes, das Kastell von Küngen, geht auf Domitian zurück. Er muss ein grausames, feistes Gesicht gehabt haben und ihm war das ein Dorn im Auge. In seinem riesigen Reich verstehen wir überhaupt nicht, dass es da Leute gibt, die Jesus Christus anbeten. Bleibt ja ein Geheimnis in der Weltgeschichte, der antichristliche Hass. Was hat Christus Menschen angetan, dass sie ihn so hassen? Das war im Kommunismus, der ein Riesenweltreich war. Warum hat er die kleinen Christengemeinden bekämpft? Warum haben die Römer, die so ein Riesenweltreich hatten, die ganze damals bekannte Welt vereint haben, einer grandiosen Verwaltung, die Christen gejagt, die kleinen Christengemeinden? Das hat angefangen in Ephesus. Wenn Sie mal eine Chibo-Reise machen, können Sie billig die Türkei besuchen. Dann kommen Sie nach Ephesus, bleiben Sie stehen, einer der größten, wunderbarsten Tempelruinen ist der Tempel des Domitian. Noch einmal, dass wir es wissen, die ganze Herrlichkeit dieser griechischen Architektur. Für ein Götzenbild, dort wurden die Menschen gezwungen, hier diesen König, diesen Kaiser von Rom anzubeten und Christus zu verleugnen. Auf diese Frage wurde es gebracht, wem dienst du und wem willst du gehorchen? Und das versteht man überhaupt nicht, dass dieser römische Kaiser das wollte, weil das war sein Traum. Der Mensch ist der Mittelpunkt und ich bin der letzte Macht dieser Welt. Ein Gedanke, der sich durch unsere ganze heutige moderne Welt natürlich zieht. Und wenn man sich das überlegt, dann wundert man sich nicht mehr, dass wir in einer gnadenlosen, in einer heimatlosen, in einer vaterlosen Welt leben, wo es keine Hoffnung und keine Zukunft mehr gibt. Und da zeigt Gott, der Herr, dem Johannes, die wirklichen Realitäten dieser Welt. Und darum müssen wir uns mit der Offenbarung auseinandersetzen. Da ist nur ein kleiner Spalt die Türe aufgetan. Und wir erkennen einmal, was das Schlimme heute ist, dass die meisten Menschen sagen, ich glaube nur an diese Welt, die ich sehe. Das ist Glaubensbekenntnis vieler Leute. Und sagen, ich glaube, was ich anfassen kann und nur was ich sehe, kann ich für wahrnehmen. Dabei ist diese Welt, die wir sehen, das Allervergänglichste. Es bleibt gar nicht lange, da wird diese Welt vergangen sein. Hier ist nichts von Bestand. Das Entscheidende ist, dass auf einmal der Spalt aufgetan wird, und Johannes hineinblicken darf in diese ewige Welt Gottes. Und dann sieht er einen Thron und da saß einer auf dem Thron. Er als sterblicher Mensch kann das gar nicht beschreiben. Er bringt das mit allen Bildern, mit Licht, mit Strahlglanz, mit Herrlichkeit, was er sieht. Und das ist das Wichtigste, was man auf einmal erkennen muss. In dieser Welt, wo so viele Menschen sich als die Herren bezeichnen und meinen, sie könnten wirken, da ist nur einer wirklich, der die Macht hat, der auf dem Thron sitzt. Und wenn wir heute Morgen zusammenkommen, ist das schon die erste große Ruhe, die in unser Leben kommt. Der auf dem Thron sitzt, der ewige Gott, der himmlische Vater, der sein Herz ausschüttet für mich. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, du darfst es nicht mehr sagen mit Vater. Ich habe so einen komischen Vater gehabt. Hat doch mit irdischen Vätern nichts zu tun. Wir irdischen Väter sind alle ganz blöde Karikaturen. Das Urbild des Vaters ist der Vater im Himmel. Von ihm kommt alles her. Das ist nicht ein Vergleich für Gott, dass wir von menschlichen Vätern auf Gott schließen können, sondern der ewige Gott, der ist das Urbild der Vatergüte und der Vaterliebe. Ich darf sie immer wieder bitten, wenn Sie Türken in Ihrer Nähe haben, nie diskutieren über Religion, machen Sie nie den Unsinn. Aber erzählen Sie Ihren türkischen Nachbarn, wie die Vatergüte Gottes Sie trägt und erzählen Sie ihn von Jesus. Das kennen Sie beides nicht. Sie entsetzt, wenn Sie das sagen. Und da fehlt der ganze Trost und die Wärme und die Liebe und die Freundlichkeit Gottes, wenn Sie es erzählen, wie Sie das erleben jeden Tag. Und das sieht Johannes, dort sitzt er auf dem Thron und hat alles in seiner Hand. Und dort ist diese Buchrolle mit den 7 Siegeln in seiner Hand. Und Johannes weiß, was ist denn in dieser Buchrolle drin? Das ist doch die ganze Geschichte unserer Welt, wie läuft die eigentlich weiter? Wie geht denn das mit dem Unrecht in der Welt und mit den Herrschaften und mit dem Hungern und mit dem Leiden und mit den Tränen und mit der Krankheit? Wann wird denn das alles gelöst? Wann wird denn endlich Frieden kommen? Wer kann denn das Geheimnis dieser Weltgeschichte und dieser ganzen Schöpfung auflösen? Wo kommt denn das zum Ziel? Und dort im großen Thronsaal Gottes, dort ruft ein Engel, wer ist würdig? Und dann sagt er, niemand, niemand, kein Engel kann das lösen. Es kann gar niemand lösen. Auch in der Erde ist niemand, der die Geheimnisse dieser Welt lösen kann. Und der Johannes weint und sagt, jetzt in dieser grausigen Verfolgung des Domitian, wie geht denn das weiter? Ist das wirklich so, dass die Völker der Welt toben dürfen wider Gott? Hat das gar kein anderes Ziel mehr und gar keinen anderen Lauf? Und dann sagt der Engel, weine nicht. Es hat gesiegt. Der Löwe aus Juda. Nun müssen Sie wissen, das wissen die Israel-Touris. Das Löwentor von Jerusalem, das ist das Tor. Der israelische Generalstab hat bei der Eroberung Jerusalems gesagt, ihr dürft zu allen Toren rein, nicht durchs Löwentor, weil er gewusst hat, da wird der Widerstand der Palästinenser am erbittersten sein. Die Fallschirmbrigade ist durchs Löwentor. Für Juden, der Löwe aus Juda, 1. Mose 49, in der alten Jakobsverheißung. Der Löwe aus Juda wird kommen, der Herrscher. Ein Bild für den Messias, der kommt. Und dann steht hier 1. Mose 49, dem die Völker anhangen, der eine Weltherrschaft ausbreiten wird über die ganze Welt. In Addis Abeba kommt ein großer Löwe aus Juda, das Denkmal, das auch die Kommunisten nicht angetastet haben, aus der alten Verbindung der Äthiopier mit Juda. Und ein Bild des kommenden Jesus, der gesiegt hat, auf dem Thron sitzt. Jesus löst die Geheimnisse und Rätsel ihres Lebens, ihrer Dunkelheiten, ihrer tausendfachen Fragen, ihres Leides, die ihnen niemand erklärt, er wird es lösen. Und die ganzen Rätsel unserer Weltgeschichte, woher kommt das Böse und warum und wieso? Warum hat der Teufel solch eine Macht? Er wird es lösen, der Löwe aus Juda. Es gibt einen Liedvers, Albert Knapp. Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist, du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o Heiliger, ist. Also, das ist zunächst mal klar, die Machtfrage in unserer Welt ist gelöst. Die Machtfrage ist gelöst. Löwe aus Juda, eine Codebezeichnung für Jesus, eine Umschreibung im bildhaften Wort, der Löwe aus Juda hat gesiegt. Nun hat Johannes ja oft die Macht von Jesus erlebt. War für ihn überwältigend, als sie als Männer in diesen schrecklichen Seesturm auf dem See Genezareth geraten sind. Dass das dort so toben kann und wüten kann, sie dachten alle, jetzt ist aus. Und dann stand Jesus in diesem schwankenden Kahn auf, ganz ruhig, und ruft nur, schweig und verstumme, und dann wird es ganz still. Also Johannes hat die Macht von Jesus schon erlebt. Und sie verwunderten sich und sprachen, wer ist der? Und es ging ihnen nicht anders, als die Aussätzigen da waren und mit diesen schrecklich eiternden Wunden, dieser Gestank und dieses schreckliche Gesicht, dieses verzweifelte Gesicht dieser Leute. Und dann legt Jesus seine Hand drauf und heilt sie. Wer ist der? Und dann erlebten sie Jesus am Kreuz, wie Jesus stirbt am Kreuz. Gibt es denn sowas, der Sterbende? Der spricht was. Was spricht er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der noch im Sterben betet für die Schuld der Welt. Und dann erlebte er die Auferstehung Jesu. Wie sie verzweifelt in den Räumen saßen, dann trat Jesus unter sie und sie zweifelten. Und dann wussten sie, er lebt wirklich. Und dann sind sie hinausgegangen in die Welt. Und in diesem Zentrum der Heidenwelt in Ephesus hat Johannes dann Gemeinde gebaut. Er hat es doch erlebt. Aber wissen Sie, das ist alles nur ein Teil. Das Größte war dann, als Gott ihm ein Stück durch die Grenzen unserer sichtbaren Welt, das erleben Sie nicht, aber Johannes als Apostel hat es erleben dürfen, wie ein Spalt weit die ewige Welt geöffnet wird. Wir können das mit unseren Augen nicht sehen. Wir dürfen es nur glauben und erst in der Ewigkeit sehen. Wohl dem, der von uns als Nächster heimgehen darf in die Herrlichkeit. Den brauchen wir nicht zu bemitleiden. Das ist die höchste Ehre, die ihnen zuteil wird, dass sie zu dieser Schar vor den Thron Gottes gehen. Wir sind das bewusst mal. Wer von uns heim, wenn heute noch einer von uns heimgerufen ist, ist toll. So, dorthin zu dürfen. Und dann dürfen wir ihn schauen. Johannes spürt, wie eine Hand auf seine Schulter greift und er fiel zu Boden wie ein Toter. So ungeheuer aus der neuen Welt Gottes. Und dann die Stimme, die er hört, sagt er, wie ein riesiger Wasserfall, donnern. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig geworden und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes, Jesus. Und wir müssen uns das einprägen. Jesus hat wirklich alle Macht. Die Machtfrage dieser Welt ist gelöst. Dann kommt es immer wieder bei gläubigen Christen, dass er aber der Teufel. Er hat es in Offenbarung ganz wunderbar beschrieben. Der Teufel ist durch den Michael hinausgeworfen worden auf die Erde. Und dort tobt er, weil er weiß, er hat nicht mehr lange Zeit. Deshalb macht der Teufel so viel Unruhe. Im Himmel hat er nichts mehr zu melden. Er kann keinen mehr verklagen. Der Verkläger unserer Brüder ist verworfen. Du musst wissen, auch die finsteren Mächte sind durch Jesus besiegt. Alle finsteren Mächte. Wir haben ja mit diesen finsteren Mächten noch dauernd zu kämpfen. Aber vor dem Namen Jesus fliehen sie und können nichts mehr ausrichten. Jetzt gucken wir uns nochmal dieses Buch mit den sieben Siegeln an. Für den Johannes war es ja so schrecklich. Die besten jungen Mitarbeiter, die Leiter von den Kinderstunden, die Hauskreisleiter, alle grausam umgebracht. Das Blut junger Menschen verspritzt und das Leben zerstört und Familien kaputt gemacht. Alles in dieser blutrünstigen Verfolgung. Und er sieht dieses Buch mit den sieben Rätseln. Und dann weiß er, die Herrschaft eines Domitian bricht am Riff der Königsherrschaft Jesu. Wenn wir sowas erleben, so viel Widerstand des Feindes, antichristliche Macht, sagen wir, oh, das ist ja furchtbar. Es war im Jahre 96, also jetzt vor 1908 Jahren, was, dass der Domitian ermordet wurde. Und die erste Tat der neuen Clique, die in Rom an die Macht kam, war, jedes Andenken an den Domitian zu zerstören. Ich sage es lateinisch, damnatio memoriae, um die Erinnerung an diesen schrecklichen Kaiser zu verwüsten. Es hat nicht mal ein paar Monate über seinen Tod gedauert. Und dann hat man sein Bild ausgetilgt. Auf allen Münzen hat man abgeschliffen das Gesicht, an den darf man nicht mehr erinnern. Solch ein kleines Stäublein sind die Herrscher dieser Welt, vor denen wir zittern, vor denen wir immer wieder unseren Rücken beugen und ihnen gehorsam sind. Die Mächte dieser Welt haben doch ausgespielt. Und Johannes begreift das, weil Jesus diese Rätsel der Weltgeschichte löst. 1778 gab es einen ganz schrecklichen Spötter gegen den christlichen Glauben, der hat ganz Europa, die ganze Denkerwelt Europas beherrscht, Voltaire. Der Freund vom alten Fritz, vom Friedrich dem Großen in Preußen. Und Voltaire hat solche lästerlichen Sprüche über Jesus gesagt, über das Wort Gottes. Das ist ja bis heute noch die Schatztruhe, aus der sich manche Freidenker noch bedienen und manche Spötter gegen den christlichen Glauben. Übrigens, die Argumente sind die gleichen seit dem ersten Jahrhundert und der ersten Christenverfolgung, was man gegen den Glauben und gegen Christus sagt. Und da hat Voltaire kurz vor seinem Tod gesagt, in 25 Jahren wird kein Mensch mehr die Bibel lesen. Schon zu seiner Zeit war er überzeugt, dass die Bibel dieses Märchen- und Mythenbuch ausgedient hat. Hat doch keine Bedeutung mehr. 25 Jahre später, genau 25 Jahre später, wurde die große britische Bibelgesellschaft gegründet. Und das Wort Gottes lief durch die Welt. 9 Jahre später die württembergische Bibelgesellschaft, durch die meisten von Ihnen das Wort Gottes empfangen haben. Ach, lass doch die Spötter wüten, hat doch gar keine Bedeutung. Jesus ist der Sieger, der Löwe aus Juda hat überwunden und er löst das alles. Das verstehen wir überhaupt nicht, wie das gehen soll. Für mich war es eine ganz schreckliche Erfahrung, wie die Christengemeinde in China durch die kommunistische Revolution 1949 verwüstet und zerstört wurde. Wir hatten ja nur wenig gelesen. Ich habe als junger Mann vom ersten selbstverdienten Geld, Taschengeld dann so am Tor der gelben Götter gelesen, wie die Missionare einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und wie man überhaupt nicht mehr wusste, ob es noch Christen gibt. Und da hat 1972 der größte Kenner der Gemeinde von Jesus Christus in China, Gustav Weed, ein Buch geschrieben, einen dicken Wälzer, Chinas rote Sonne. Ein ganz erschütterndes Buch. Wie all die Gemeinden verwüstet wurden, 1972 war es dann wirklich so weit, da gab es gar keine Gemeinde mehr in China, die offen war. Man hat keinerlei Verbindung mehr vom Ausland haben können. Und da war es damals der Brockhaus Verlag, der wollte dieses Buch herausbringen. Und Gustav Witz sagt, ich kann doch nicht schließen. Sind wir schon so nah an der Wiederkunft Jesu als das Ende? Wenn der Antichrist so die Gemeinde von Jesus in dieser Welt zerstören darf, wenn der Sieg des Bösen bleibt, dann hat er einfach hinten 10 Seiten angehängt in dieses Buch, eine Predigt zur Offenbarung 5. Wäre es würdig, das zu lösen, dieses Geheimnis von China? Weine nicht. Hat richtig gespürt, wie dieser Missionsmann geweint hat, dass alles zerstört wurde in China. Und heute? Da hat Jesus einen Sieg geschenkt in China, wie wir nirgendwo in der Welt haben. Ein Wachsen der Gemeinde. Ohne dass Menschen irgendwas Großes hätten dazu tun können. Fokus schrieb euch, 130 Millionen Christen in China, obwohl nach einer kommunistischen Verfassung junge Leute überhaupt nicht in den Gottesdienst kommen dürfen und die Registrierung nötig ist, dass das immer noch nicht registrierte Gemeinden und wie das läuft oder wie ein Staatsbeamter nicht mal Christ sein darf, das bis heute gültiges Gesetz in China, und es läuft, das Evangelium läuft und die Jesusgemeinde wird gebaut. In einer neuen Geschichte über China ist über Mao noch so ein Abschnitt drin. Man will sich nicht mehr daran erinnern. Also wenn Sie vor 30 oder 40 Jahren mich gefragt hätten, hätte ich gesagt, das ist das Ende. Und es war nie das Ende für Jesus. Weil Jesus seine Gemeinde baut auf ganz wunderbare Weise und so groß und gewaltig, dass man nur staunen kann, dass er der Sieger ist, der die Geheimnisse löst. Aber jetzt möchte ich noch was anderes sagen. Also das erste war, die Machtfrage dieser Welt ist gelöst. Mein zweiter Punkt, mach ihn zum König deines Lebens. Mach ihn zum König deines Lebens. Also wir fragen ja in unseren Tagen immer wieder in unserer gottlosen Zeit, wo ist eigentlich Jesus? Ich sehe nichts von ihm. Besonders in unserer Zeit, wo die Kirchen so leer werden, wo der Unglaube überall einzieht, wo der Name von Jesus überhaupt nicht mehr erwähnt wird, wo viele bibeltreue Christen schon ganz kühn sind, wenn sie von Gott reden. Da braucht man noch nichts sagen. Die Hindus haben 300 Millionen Götter, also mit denen könnt ihr noch gar nicht konkurrieren. Ihr müsst von Jesus reden. Bei Jesus ist erst das Geheimnis Gottes entschlüsselt. Durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Und Jesus ist die große Streitfrage der Menschheit. Also dieser Jesus will in deinem Leben Herr sein. Und die Königsherrschaft von Jesus wird in diesen Tagen ausgebreitet über den Glaubensgehorsam von Menschen, die sagen, Jesus, komm du in mein Herz, sei du mein König und zieh ein und herrsche über mich. Ich möchte dir Zugang geben zu meinem Leben und du sollst mich beherrschen. Es ist interessant, wie Jesus als der Löwe von Juda herrscht. Der Johannes will sich umdrehen und will diesen Löwen sehen. Ich war vor ein paar Tagen mit Engel noch in der Wilhelma und habe diesen Löwen nochmal angesehen und dachte, das ist ein tolles Spiel. Der König der Wüste, sagt man. Und wenn er ein Löwengesicht sehen, dreht sich um. Und dann sieht er so ein kleines Lämmlein. Auch in der Wilhelma, ein junggeborenes, kleines Schäflein hinten auf dem Bauernhof. Ich dachte, wenn das noch erwürgt da liegt. Jesus hat in der Ewigkeit seine schönste Gestalt mit der Dornenkrone und mit den Wundmalen. Das ist sein höchstes Ehrenzeichen, wie er sein Leben für uns dargegeben hat. Ohnmächtig und schwach. Und darum gebraucht Jesus in unserer Zeit auch nicht seine Macht, sondern er gebraucht nur seine Kreuzesbotschaft, sein Evangelium, um Menschen zu erreichen. Wenn ihr mal jetzt nachseht und nachforscht, in vielen Teilen der Welt bis nach China, warum die Gemeinden wachsen. Die wachsen nicht, weil sie so tolle Lieder haben oder weil sie so moderne Pastoren haben oder weil sie so nette Leute sind, so viel Charme ausstrahlen. Warum wachsen Gemeinden? Weil die Botschaft vom gekreuzigten Jesus in die Herzen trifft. Wir erleben ja gegenwärtig unter den Muslimen in aller Welt eine ganz große Offenheit. Das ist immer nur noch ein kleiner Teil, aber warum? Es ist das Wort vom gekreuzigten Jesus, der für meine Schuld stirbt. Und Sie müssen wissen, dass es im Islam keine Vergebung der Schuld gibt. Jeder Mensch muss seine Schuld tragen und am jüngsten Tag vor Gott bekennen. Dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, ist das Wort, das die Herzen der Menschen öffnet. Und die Königsherrschaft Jesu über die Welt ist nicht so, dass Jesus wie die großen Herrscher der Welt, wie der Domitian, seine Macht ausbreitet, sondern Jesus geht über das Evangelium, das gepredigt wird, vor den Armen der Welt, in die Herzen. Und Menschen, die Jesus finden in seiner Liebe und ihm gehorsam werden, die werden seine Gemeinde. Und so wächst die Gemeinde Jesu in aller Welt. Er löst die Geheimnisse der Welt. Wenn Sie Ihre persönlichen Nöte haben, Ihre Rätsel Ihres Lebens, Sie werden entdecken, dass Jesus genau das Gleiche bei Ihnen tut. Nur er, der gekreuzigte Jesus, gibt die Antwort auf Ihre Leiden. Und er gibt Ihnen Ihren Trost. Und wenn wir zu den Sterbenden gehen und zu den Schwerkranken, dann dürfen wir es ihnen erzählen, Jesus lässt dich nicht los. Und wenn dich das drückt in deinem Leben, was falsch war, darfst du das wissen. Er hat für dich gelitten und ist gestorben. Und er trägt dich mit seiner Güte. Dieser Jesus, der da ist, in dieser Ohnmacht, in dieser Schwäche, das ist das Lamm, das erwürgt ist. Das ist der Löwe von Juda, das ist der Sieger über alle Welt. Der hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich möchte Ihnen das sagen, auch für Ihre Dienste. Wir meinen ja manchmal, wenn wir mit den Menschen unserer Tage reden, wir könnten auf dieses Thema gar nie kommen. Dann reden wir lieber über die Kirche oder wir reden über irgendwelche sonstige, über Ökumene oder über den Papst oder über irgendwas. Reden wir zu Ihnen. Dann, ich habe x-mal in den Kirchen den dummen Satz gehört, der moderne Mensch will von seiner Schuld nichts mehr wissen. Das ist nicht bloß der moderne Mensch, das ist der Mensch vom ersten Tag an. Meinen Sie, der Kain hätte auf seine Schuld hin angesprochen werden sollen? Was geht mich mein Bruder an? Er hat die Schuld geleugnet. Und bis heute ist es so, dass kein Mensch an seine Schuld erinnert werden will. Es wird diskret übergangen. Und doch glaube ich, dass auch bei den gottlosen Menschen unserer Tage die Frage der Schuld ganz tief lebendig ist. Ich habe oft bei Krankenbesuchen gedacht, wenn man ins Krankenhaus geht und die Menschen da liegen, dass man sie fragt, warum? Ich habe oft gesagt, sie fragen sich, ob Gott nicht hinter ihnen her ist. Das ist nämlich ein heidnischer Gedanke. Gott ist hinter mir her wie so ein Häscher, der mich fangen will. Die Menschen wissen ganz genau das, was ich einst getan habe, denn es gibt so viele dunkle Dinge in meinem Leben. Nicht bloß bei der alten Generation, die noch im Krieg war. So bei uns allen, die Dinge, die in unseren Eltern geschehen sind, was wir an Mitschülern verschuldet haben, die dunklen Dinge unseres Lebens. Und wo sind heute die Leute, die die anderen drauf ansprechen, sagen, du, da ist Vergebung da. Das ist so wunderbar, dass hier heißt, er hat sie zu Königen und Priestern gemacht, dass wir als die Jünger Jesu hier Zugang zu den Menschen haben über dieses herrliche Wort von der Vergebung, der Schuld. Wir haben Zugang, wir dürfen das Menschen sagen. Und dann auf einmal, wenn der Geist Gottes die Türe aufschließt, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir werden herrschen, wo Jesus Leute durch die Welt ziehen und Einfluss haben und anderen helfen können, indem sie die herrliche Botschaft der Versöhnung mit Gott verkünden. Es ist ja ganz interessant, dass man mit der Geschichte der Christen nie glänzen kann. Man kann nie angeben, mit dem Fußball, was man vorhin gesehen hat, beim Sieger, wenn da Tore fallen, da kann man sagen, toll, die Mannschaft, da kann man sich drin dahinter verstecken. Aber mit Jesus kann man nie angeben und protzen. Wenn wir den Namen Jesus nennen vor gottlosen Leuten, dann ziehen sie Mundwinkel runter und dann spotten sie. Was soll denn Jesus? Und die anderen, die entdecken, der Name Jesus ist der Sieg über alle Todesangst. Der Sieg über alle Anfechtungen. Der größte Trost, den wir haben in dieser Welt. Der herrlichste Name, den es überhaupt gibt. Befreiung. Ganz wunderbar. Und es ist ganz groß, dass Jesus auch seine Gemeinde den Kreuzesweg führt. Wenn man an die großen Machterweise von Jesus denkt, wisst ihr, was in den letzten 100 Jahren die größte Tat war in der Weltmission? Das größte Ereignis, das am meisten Einfluss hatte, war der Tod der Oka-Missionare. Das sind junge Leute, gestorben. Wenn man das liest, das Buch von Jim Elliot, ist ja bis heute packend. Ich las neulich vom großen Theologen MacDonald in Amerika, das ist über 90 Jahre alt, der sagt, das ist für ihn bis heute das wichtigste Buch seines Lebens, die Biografie von Jim Elliot. Der sagt, ich möchte einen sportlichen Körper Gott zur Verfügung stellen. Und dann lässt Gott diesen sportlichen Körper von den Speeren der Aukas durchbohren und der Mann stirbt. Die ganze Körperkraft braucht Gott nicht. Durch dieses Ereignis des Todes der Oka-Missionare sind im ersten Jahr 4.000 Leute bewogen worden, in den Missionsdienst zu gehen. Und bis heute treffen wir unzählige Leute, die sagen, das Ereignis hat mich bewogen, in den Missionsdienst zu gehen. Ausgerechnet die Niederlagen, das ist der Weg des Lammes. Wie Jesus heute zieht, das ist unglaublich. Und interessant ist, dass die meisten Leute zum Glauben an Christus kommen über die schweren Lebensführungen. Über den Tod des liebsten Menschen und plötzlich durch die ganz große Tiefe erkennen, da ist der Heiland da, dem ich vertrauen darf. Und wir sollten nicht mühsam Jesus in eine andere Form stilisieren, das Evangelium anders nach dem Zeitgeist formen, sondern wir sollten den Gekreuzigten in der Mitte unseres Lebens lassen und das weiter verkündigen, wie er siegt. 1834 wurden auf der Insel Sumatra die ersten zwei amerikanischen Missionare von den Batak, das waren Menschenfresser, ermordet. Ganz schrecklich, wie sie dem einen den Kopf abgehauen haben. Die tragen ja dann die Schrumpfköpfe am Gürtel und stolz, wie sie erschlagen haben. Und dann haben sie den Leichnam geschändet und haben ihn durch die Dörfer durchgereicht. Warum lässt Jesus das zu, dass seine Boten so behandelt werden? Das sind doch die Besten, die er hat. Wir fragen auch, Gott, warum gibst du nicht mehr Sieg? Und lässt er seine Boten kaputt gehen, 1834. Frage, Herr, was ist das für ein Rätsel? 1834 ist in Nordstrand die Schmoor, wo man zur Insel Pellworm hinübergeht mit der Fähre, der Sohn des Schleusenwärters geboren worden, Ludwig Nommensen. Mit 11 Jahren hat einen schrecklichen Unfall, ein Ochsenwagen fährt über seine Beine, der Arzt sagt, er kann nie mehr laufen. Und der junge Kerl betet und sagt, Herr, wenn du mich brauchst, wenn ich wieder gehen kann, ich gehe für dich in die Mission. Ludwig Nommensen wird ein Missionar der Batak, der heute mal nach Sumatra kommt, wir hier Hochachtung sie von ihm reden. Und das Wunderbare, das er erkannt hat, im Namen von Jesus ist Sieg. Im Hafen von Singapur erzählen sie ihm, da ist ein Holländer, der wird heute noch erschossen im Gefängnis. Sagt Nommensen, ich gehe hin. Halbe Stunde Seelsorge, dieses Gespräch, und der junge Mann bekehrt sich, noch vor seiner Hinrichtung. Gemerkt, im Namen Jesus kann ich siegen, weil Jesus der Sieg ist, nichts anderes. Ludwig Nommensen, der zum größten Opferfest der Batak ging, wo 10.000 Leute in Ekstase getanzt sind und die Zauberpriester sagten, heute muss Blut fließen, der weise Mann muss sterben. Es springt Ludwig Nommensen dazwischen und sagt, das ist nicht Gott, das ist Satans Stimme. Ich bin gekommen, um euch die Liebe Gottes zu verkünden. Und sie weichen zurück und lassen ihre Speere sinken, weil er gemerkt hat, im Namen Jesu kann ich siegen. Hast du das begriffen, was das heißt? Dass Jesus der Sieger ist, als das erwürgte Lamm. Die Boten Gottes werden verhöhnt und verspottet. Die Boten Gottes können nie auf Erfolg hinziehen. Lies mal bei Paulus, wie der verachtet wurde, selbst von den Korinthern, die sagen, du bist ja eine so verächtliche Erscheinung, du wirkst so gar nicht richtig. Jesus braucht nicht die gestriegelten Evangelisten. Jesus braucht nicht die Leute, die sie herausputzen. Jesus braucht treue Zeugen, die ihn predigen, den schwachen Jesus, der für unsere Schuld stirbt, der aber der Sieger in Ewigkeit ist. Er hat alle Macht, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Ach, da muss man beim Paulus einmal lesen, wie er sagt, jetzt kann ich in diese gottlose Teufelswelt hineingehen. Denn Gott hat die Mächte dieser Welt entkleidet. Ich bin als Kind viel ins Pfarrhaus nach Köngen drüben gekommen. Als Dritte Reich auf seinem Höhepunkt waren. Und da waren die Pfarrleute drüben, die haben um Jesu willen Mut gehabt, Juden in ihrem Haus als Gäste zu haben. Obwohl sie wissen, es wusste ganz Köngen, dass das Juden sind. Und ein Verrat hätte die Leute ausgeliefert. Die haben Mutiges gewagt gegen die Götzen der Zeit. Sind mutige Wege gegangen. Ihr jungen Leute, wir beugen uns doch nicht unter das, was alle Welt tut. Wir wollen doch Jesus gehören, dem Sieger. Und darum haben die für uns nichts zu sagen, was die anderen machen, was der Modetrend ist, was heute gang und gäbe ist. Wir wollen doch nicht einwilligen in die Sünde. Wir wollen Jesus treu sein und ihm dienen. Und dann lesen wir all die Berichte, wie das im Leben von Menschen war, wenn ein Paul Schneider im KZ Buchenwald am Ostersonntag, als der Appellplatz vollstand, der Zählappell, ob noch alle da sind. Und ihn hat man in den Bunker gesteckt, dann zog er sich in den Stäben hoch und rief über den Appellplatz, Christus spricht, ich bin die Auferstehung, das Leben. Weil er nicht schweigen wollte vor den Mächten dieser Welt, die doch nur so einen kurzen Bestand haben. Die sind doch nicht von ewig. Das Schlimmste ist, wenn wir katzbuckeln vor den Mächten der Welt, vor dem Teufel und vor der Sünde, wo doch allein Jesus die Macht hat. Und er sein herrlich Werk vollenden wird und zum Ziel führt. Das ist die herrlichste Ostergeschichte, weil Jesus die Mächte dieser Welt entkleidet hat und einen Triumph aus ihnen gemacht hat. Einen Triumph und sagt, die haben doch nichts mehr zu bieten. Und das wollen wir mal studieren, wenn eines Tages an uns kommt, dass wir den liebsten Menschen hergeben müssen, dass wir ans Grab hintreten und sagen, jetzt singen wir Siegeslieder. Osterlieder, Christ ist erstanden. Und wenn wir durch dieses dunkle Tal hindurchgehen müssen und wir schon ganz schwach sind, dann wünschen wir uns Christen um unser Bett, die uns das zusprechen und sagen, es geht zur Herrlichkeit. Nicht zum Sterben, sondern zum Leben. Wir sind hindurchgedrungen. Und wir haben eine große Hoffnung. Das ist so wichtig, dass wir Könige und Priester sind. Priester, die das anderen zusprechen. Das Wunderbare, dass uns Jesus das in die Hand gelegt hat. Dass wir des Himmels Schlüssel haben. Wird ja immer falsch dargestellt, als ob der Petrus die Himmelsschlüssel hätte. Das ist eine völlige Verkehrung des Evangeliums. Jeder gläubige Christ darf seinem Mitchristen, wenn er beichtet, Sünden vergeben. Und in dem Augenblick werden sie aus den Anklageschriften des jüngsten Tages rausgerissen und nie mehr vorgeholt. Dieses herrliche Amt haben wir, dass wir Könige sind und Priester, nicht Könige mit dem irdischen Glanz, wie die bei den Royals in London, nee, das brauchen wir nicht, sondern Könige, die einen Einfluss haben der Welt und Menschen das Größte mitgeben dürfen, Boten des großen Königs Jesus. Und dazu sendete er uns und dazu gebraucht er euch und er segne euch in allem euren Dienst. Wir wollen beten. Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du diese Machtfrage gelöst hast und dass du die Siegel lösen kannst. Wir brauchen es gar nicht mehr wissen, uns genügt, dass du siegst und dass das ewig ausgemacht ist, dass dir alle Welt gehört. Und wenn heute noch so sehr Menschen gegen dich wüten, wenn der Unglaube so herrscht, dann wollen wir dennoch deine treuen Zeugen sein. Und wollen jetzt auch bitten für all die, die angefochten sind durch schweres Leid, aber auch Leute, die durch Verfolgung und Hass und auch durch Haft gehen, dass du deine Gemeinde ermutigst, dass sie umso mehr mit Liebe und Geduld dich, das geschlachtete und erwürgte Lamm, predigt. Wir danken dir, dass wir jetzt Erfahrungen mit dir machen dürfen, auch in den nächsten Tagen, mit den jungen Leuten in der Schule, mit den anderen in der Arbeit und mit den Alten, auch in den Schwächen des Lebens. Herr, wir wollen uns genügen lassen an deiner Gnade, denn deine Kraft vollendet sich in unserer Schwäche. Amen.